Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Was wird die Zukunft bringen? Die Bibel nimmt da kein Blatt vor den Mund. Diese Woche geht es um den kommenden Schmelztiegel. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie näher zu Jesus zieht. Gottes Segen.
Hallo liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zu dem Lektionsgespräch, das wir heute miteinander halten wollen. Ich stelle kurz vor, wer diese Woche mit dabei ist bei dem Gespräch. Das ist Martin, das ist Carsten, Heinz und Rebecca. Und als Gesprächsleiter bin ich heute dran, der René. Und ich freue mich auf das Gespräch, das wir diese Woche oder von der vergangenen Woche miteinander jetzt haben werden. Bevor wir beginnen, beten wir noch. Unser lieber Vater im Himmel, danke, Herr, dass wir dein Wort wieder aufschlagen dürfen, dass wir lernen dürfen über den Schmelztiegel des Leids. Und Herr, wir wollen dich einladen, dich bitten, dass du uns hilfst, die Texte, die wir miteinander lesen, recht zu verstehen, zu ergründen, wie du es gemeint hast und auf unser Leben recht anzuwenden. Danke, Herr, für deine Hilfe. Amen.
Amen.
Wir haben einige Texte vor uns. Bevor wir einsteigen, habe ich eine grundsätzliche Frage an euch. Mich würde interessieren, wann für euch lebensverändernde Vorgänge, Prozesse, einschneidende Erlebnisse etwas Schönes sind oder wann sie etwas vielleicht auch eher Bedrohliches, Unangenehmes sind. Was habt ihr da schon erlebt? Was war schön für euch oder was war vielleicht auch eher unangenehm?
Also lebensverändernde Ereignisse für mich sind Situationen, die dauerhaft irgendwie eine Veränderung bringen. Zum Beispiel Umzug, woanders hingehen, vielleicht eine Krankheit, eine Ehe lebensverändernd, wenn man sie eingeht. Ja. Was ist dann schön? Ich glaube, ich bewerte das zu unterschiedlichen Zeiten, vielleicht auch unterschiedlich. In der Situation selber, es sei denn eine Hochzeit, sind solche Dinge eher nicht so schön. Aber durch die Veränderungen kommt oft sehr viel Gutes. Und schaut man ein bisschen zurück, jetzt gerade bei so Schicksalsschlägen oder so etwas oder auch eine ganz neue Situation, dann finde ich das vielleicht schöner, als ich es im Moment empfunden habe. Mhm. Aber grundsätzlich, denke ich, hat es etwas damit zu tun, was passiert in deinem Leben? Freust du dich auf die Veränderung, ja oder nein? Und ich bin vielleicht eher ein Typ, der freut sich weniger auf diese Veränderung grundsätzlich. So finde ich sie oft weniger schön. Aber manche Dinge, die freuen mich auch und darauf. Mhm. Das kann nicht schnell genug gehen, so eine Änderung. Mhm.
Ich denke, teilweise jetzt von klein auf wird man auch ein bisschen auf das hin trainiert, dass man sich freut über Veränderungen. Zum Beispiel, wenn die Schule abgeschlossen ist, man fragt ja oft, ah, wie viele Jahre hast du noch? Ah, und dann bist du fertig. Das ist schon ein bisschen so dieses, ah, und dann kommt die Veränderung, das was Positives. Ja? Zumindest ein Schulabschluss, ein Studiumabschluss.
Ja. Ja. Ich glaube, wenn ich selber Veränderungen anstrebe, dann hoffe ich zumindest, dass die positiv sind. Nicht immer der Fall. Aber ich werde natürlich selber keine Veränderungen anstreben, die irgendwie negativ für mich wären eigentlich, ja, von vornherein. Aber Veränderungen, die passieren, die außerhalb meines Einflussbereichs liegen, die können vielleicht mal positiv sein, aber ganz oft sind sie doch auch negativ, weil wir als Menschen doch so auch grundlegend nicht Veränderungen unbedingt mögen, sondern wenn es gut läuft, dann wollen wir den Status quo aufrechterhalten. Und wenn dann eine Veränderung kommt, dann ist es zumindest erstmal vielleicht auch sehr herausfordernd für uns.
Ja, meine Erfahrung ist, dass die Veränderung unabänderlich kommt. Also die Veränderung kommt unabänderlich. Du kannst nichts dagegen tun. Also das Beste ist, du musst mitwachsen und musst dem, was kommt, dich positiv gegenüberstellen. Und wenn es ein Schicksalsschlag ist, ist es furchtbar, weil man muss mit der neuen Situation fertig werden. Und das ist ganz und gar nicht einfach. Aber so generell, wenn du denkst, du kannst was aufrechterhalten, was vor 5 Jahren war, und jetzt halten wir es fest aufrecht, es wird nicht klappen. Rundherum verändert sich alles. Du kannst nur das so dynamisch mitgestalten, dass das Gute, nach dem du trachtest, trotzdem da ist, nicht? Aber du hast heute nicht die gleiche Situation wie vor 10 Jahren. Und in 10 Jahren wirst du nicht die gleiche Situation haben. Was ich auch, da gehe ich voll mit dir, zutiefst bedauere. Aber es ist halt der Realismus des Lebens. Da kommen wir nicht raus.
Es ist nicht so beständig wie die Veränderung. Ja. Wir können versuchen, uns bestmöglich anzupassen, das Beste für uns mitzunehmen. Ja. Aber manches Mal sind es auch Veränderungen, die würden wir lieber ungeschehen machen.
Ja, die tun auch weh. Die tun auch weh.
Leider auch so. Das wird auch das Thema sein, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Wir haben es mit, so heißt die Lektion, die kommenden Schmelztiegel, mit Schmelztiegel des Leides, der Herausforderung, der Probleme zu tun und wie damit umzugehen ist. Schlag doch mal bitte mit mir auf. 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4, Verse 12 und 13 geht es um eine bestimmte Art von Feuer, der wir ausgesetzt sind. Das wollen wir miteinander lesen und uns darüber unterhalten, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. 1. Petrus 4, Verse 12 und 13. Rebecca, wenn du es schon hast, würdest du es lesen?
Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt.
Ja, Vers 12 ist eigentlich ziemlich klar, dass es so unangenehme Momente geht. Da geht es um Hitze oder in meiner Bibel heißt es, es ist Verfolgung, die zur Prüfung geschieht. Feuer, das zur der Verfolgung, das zur Prüfung geschieht. Etwas, das uns befremdlich vorkommt. Und dann hören wir Vers 13, letzten Endes geht es um etwas Positives. Es wird Freude bewirken. Mich würde interessieren, was versteht hier unter diesem Feuer und dieser Hitze? Was könnte das denn alles sein? Und inwiefern ist das, obwohl negativ wahrgenommen, doch etwas Gutes? Womit haben wir es da zu tun?
Also das ist ja nicht nur an dieser Stelle. Du hast das auch an anderen Stellen in den Apostelbriefen, dass quasi, wenn du jetzt mit Christus leidest, du aber dann auch mit ihm in der Herrlichkeit sein wirst. Dass also du weg von dem Leid, das du gerade erfährst, blickst und hinblickst auf die Zukunft mit Jesus. Und es geht hier sicher um irgendetwas Unangenehmes, Verfolgung oder was auch immer. Und wir sollen uns eben nicht rausbringen lassen, denn das scheint ja ein Problem zu sein generell. Wir machen es manchmal so, dass so quasi wir uns zu Gott bekehren in der Erwartung, dass ab nun das Leben also wie am Schnürchen vor sich geht und wir keine Probleme mehr haben, denn wer bekehrt ist, hat keine Probleme mehr, weil ja Gott ihn vor den Problemen bewahrt. Und an solcher Bibelstelle werden wir gemahnt und sagen, pass auf, es kann immer noch genug passieren, was dir wirklich Probleme macht und dir wehtut. Und dann sollst du aber nicht denken, es sei etwas Seltsames, sondern rechne damit, dass solche Dinge passieren können und wisse, einmal wird es vorbei sein. Also der Blick hin auf die Lösung, dass mit Jesus sozusagen endzeitlich alles anders werden wird.
Für Petrus war es keine Theorie, er hat es selber erlebt. Ich zitiere Apostelgeschichte 5, wo sie vor dem Hohen Rat waren und dann eben gegeißelt worden sind. 26 Schläge auf den Rücken, 13 vorne drauf. Ja, man kann sich Angenehmeres vorstellen. Sie sollen nicht mehr im Namen Jesu reden. Und dann heißt es da in Vers 41 in Apostelgeschichte 5, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Das finde ich für mich einen sehr herausfordernden Text, ja, aber sehr frustrierend auch für den Hohen Rat, ja, denn die sind letztendlich machtlos, die können nichts dran ändern, jetzt haben sie die schon geschlagen und die freuen sich immer noch. Ja. Und ja, welche Freiheit kommt da letztendlich rüber? So? Und Petrus schreibt hier im Prinzip, ihr werdet das Gleiche erleben. Ja. Wenn ihr zu Jesus steht, ihr werdet auf Opposition stoßen. Und dann freut euch, ja, ihr seid in guter Gemeinschaft. Wir haben das erlebt und letztendlich ist Jesus derjenige, dem es genauso ging und wir haben hier die Verbindung mit ihm.
Deswegen sagt er ja da auch, es ist nichts Seltsames in Vers 12. Im Kapitel 1 lesen wir ja schon davon in den Versen 6 und 7, dass das sogar kommt, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden wird. Da hat man fast so den Eindruck, es ist nicht nur nichts Seltsames, was uns begegnet, sondern es ist auch eine Art Mittel zu einem Zweck. Es macht unseren Glauben fester und reiner und ist ja wirklich da, dieser Glaube, sodass wir ein durchs Feuer geläutertes Gold haben zum Lobpreis und Ehre von Christus. Das klingt wirklich so, wir brauchen das fast schon, ne? Kommt mir vor.
Muss man dann als Christ erwarten, dass das Leben unruhiger wird? Dass man als Christ, wenn man sich für Christus entscheidet, es mit mehr Herausforderungen, mit mehr Problemen zu tun kriegt?
Paulus sagt, weh euch, wenn ihr nicht Verfolgung leidet. Nicht? Das ist ein ganz eigenartiger Satz.
Ja, aber dass die Botschaft, Heinz, ist ja, wenn du Christus nachfolgst, wird es dir um einiges besser gehen.
Ja, schon, aber doch auch nicht. Also schon, im ewigkeitlichen Sinn. Aber das heißt nicht, dass wenn du Jesus nachfolgst, dass dann die Sorgen aufhören, die Probleme aufhören. Im Gegenteil, du kriegst welche, die du vorher nicht hattest. Und du hast welche nicht mehr, die du vorher hattest. Vielleicht kann man es so sagen.
Mhm. Aus eurer Erfahrung, ihr müsst auch gar nicht ins Detail gehen, würdet ihr sagen, euer Leben bevor ihr bekehrt wart und das Leben danach, hat sich das in Sachen Probleme, Herausforderungen, Krisen verändert? Ist es hinterher stärker? Ist es weniger stark gewesen?
Anders.
Anders einfach. Ja.
Also,
in der Summe etwa gleich?
Ja. Gewisse Dinge, die du vorher nicht überlegt hast, die verfolgen dich jetzt mehr, weil du dir ein Gewissen machst. Ja. Und andere Dinge, die vorher für dich ein Problem waren, über die lächelst du jetzt. Mhm. Aber so gefühlt habe ich nicht den Eindruck, dass die Summe des Leides mehr wird in der Nachfolge. Den Eindruck habe ich jetzt nicht, aber nicht in meiner Erfahrung. Es gibt aber vielleicht Menschen, die das schon so sehen, die sagen, seitdem ich Jesus nachgefolgt bin, sind meine Probleme viel schlimmer geworden. Und die aber trotzdem Hoffnung haben und nicht ablassen vom Glauben. Aber in meiner persönlichen Erfahrung kann ich Gott dafür loben und danken, dass er mich auf Händen trägt. Also bei all den Problemen, die es zu lösen gilt.
Wobei das ja schon spannend ist auch. Viele Leute gucken von außen drauf und sagen, ja, wenn Christsein das bedeutet, dann möchte ich nicht unbedingt Christ werden. Also es gibt ja, deswegen auch die Frage, wie können wir das, sag ich mal, doch so positiv rüberbringen. Ja, also Petrus versucht ja hier auch so mit den Leuten, den Adressaten seines Briefes, denen es ja auch so geht, die da drin stecken in diesem Schmelztiegel, dass das eben nicht unbedingt was Negatives ist, sondern dass wir dadurch auch wachsen und profitieren können. Ich habe so den Eindruck, wir in unserer Gesellschaft heute, wir versuchen ja Leid um jeden Preis zu vermeiden. Ja, wir weichen dem aus, wir sehen da grundsätzlich immer was Schlechtes drin. Und wenn man natürlich solche Texte liest hier, die sind überhaupt nicht populär. Ja, die wollen wir eigentlich nicht haben. Die stehen aber drin in der Bibel. Mhm.
Lesen wir doch mal gerade noch die nächsten Verse. Es geht immer noch um das gleiche Problem, nämlich um die Leiden. Verse 14 bis 19. Heinz, darf ich dich bitten?
Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet über den Namen Christi. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, der ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in solchem Fall. Denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns. Was will's für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und so der Gerechte kaum erhalten wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum, welche da leiden nach Gottes Willen, die sollen ihm ihre Seelen befehlen als dem treuen Schöpfer in guten Werken.
Wenn ich jetzt mal mit Vers 14 beginne, wir hören, glückselig ist der, der geschmäht wird um Christi Willen. Und erklärt wird, warum sich freuen, der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Würde es im Umkehrschluss bedeuten, wenn wir ein ruhigeres Leben haben, und das mag ja auch vielen vergönnt sein, ja, ein ruhiges Christenleben zu führen, dass dort weniger Gottes Geist wirkt? Darf man das auch so rumsehen? Sind nur die so richtig treue Christen oder reife Christen, die auch in ihrem Leben leiden, viel leiden?
Ich glaube, der Geist wirkt ja immer, aber man spürt das vielleicht viel mehr, vor allem wenn man durch viele Herausforderungen durchgeht.
Mhm. Mhm. Also manchmal klingt es fast so, als ob wir uns sehnen, dass es schwierig ist. Ja? Mhm. Manche sagen ja, wenn du keine Probleme hast, was führst du für ein christliches Leben? Ja. Trotzdem stelle ich mir Gott ja nicht so vor. Unten steht ganz zum Schluss, wir haben einen treuen Schöpfer und er will Gutes tun. Also Gottes Absicht ist das Gute. Er mag das Schlimme in unserem Leben verwenden können, um uns zu formen. Aber eigentlich möchte er uns segnen und Gutes für uns tun. Ich finde, das darf ich nicht aus dem Blick verlieren. Also kann ich nicht sagen, wenn es jemand gut geht als Christ, genieße es nicht. Ich würde sagen, genieße es. So wie der Heinz vorher gesagt hat, Änderung kommt schnell genug. Ja. Also solange es dir gut geht, enjoy mit Gott. Mhm. Und wenn es dann anders kommt, vergiss nicht, wem du deine Seele anbefiehlst.
An der Stelle möchte ich gerade mal was mit einfügen. Kann es denn auch sein, dass wir uns als Christen manchmal Leid aufladen, Probleme aufladen, die von Gott so gar nicht gewollt sind? Gibt es in unserem Leben dann vielleicht auch Leid, das nicht unbedingt jetzt so sinnvoll war?
Mit Sicherheit, die Kirchengeschichte ist ja voll davon. Ja, also wenn man so Martin Luther liest vor seiner Entdeckung eben, ja, dass aus Gnade gerecht gesprochen wird, hat sich selber Leid aufgeladen. Viele andere Mönche, gläubige Leute, die haben einfach gedacht, je mehr wir uns selber Leid zufügen, desto frömmer und besser angesehen bei Gott sind wir. Völlig absurd eigentlich.
Das ist ein heidnischer Gedanke.
Also durchaus möglich, dass wir uns selbst Leid zufügen, von dem Gott sagen würde, lass doch die Finger davon, was verbrennst du dich daran, was soll das? Ja? Also nicht alles Leid muss unbedingt jetzt direkt von Gott kommen oder einen höheren Zweck erfüllen. Manches hat vielleicht nur den Zweck, dass wir endlich lernen, die Finger von der Sache zu lassen, ja? Die Gott uns aber so vielleicht auch gar nicht auferlegt hat. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Schauen wir uns hier erstmal noch die Verse an, die wir eben auch gelesen haben. In Versen 17 und 18 ist die Rede von dem Gericht. Das kommt jetzt hier plötzlich noch mit rein. Wir haben vorher Verfolgung und Bekennen und Freuen inmitten der Trübsal. Und jetzt heißt es hier, die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und dann wird noch in Vers 18 und 19 weiter ausgeführt, dass wir offenbar nur sehr knapp gerettet werden. Was hat denn dieses Thema jetzt mit dem vorherigen zu tun? Vorher haben wir mehr so diesen Lobpreis mitten im Leid und jetzt wirkt es fast so, als würde uns Petrus nicht zu viel Sicherheit vermitteln wollen. Was hat das miteinander zu tun? Was meint er, warum er das jetzt hier so erwähnt?
Ich meine, in Vers 15, 16 spricht er das ja auch an, dass eben, was wir vorher gerade besprochen haben, dass man kann ja auch aus falschen Motiven leiden oder aus falschen Gründen. Ne?
Ja.
Und dass man da aufpasst, dass nicht, weil man halt leidet, dass man gleich zum Haus Gottes dazugehört oder zu Gottes Nachfolger. Mhm. Dass da schon auch ein Gericht da ist und geschaut wird, zum einen, warum das Leid und zum anderen, wie ist man durchs Leid durchgegangen. Mhm.
Also auf mich wirkt das auch so, sei das so ein bisschen eine Abgrenzung von Petrus. Er redet erst über die Tugendhaftigkeit des Erduldens und des Leidens und setzt dann gleich die Grenze und macht klar, aber Moment Leute, nicht, dass hier jetzt Leute unter euch sind, die dann meinen, schaut mal, was ich alles leide, und sie leiden zu Recht, weil sie irgendwie Verbrecher gewesen sind. Und darüber, über solche Leute sagt er dann, seid euch bewusst, da gibt es auch ein Gericht und Gott wird sich anschauen, wer zu Recht leidet in seinem Sinne und wer hat einfach sich selbst vielleicht auch was aufgeladen.
Mich erinnert das an Malachi Kapitel 3. Die Stelle ist zwar nicht angegeben in der Lektion, aber ich habe diese Assoziation. Wer wird den Tag seiner Zukunft erleiden können? Wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds, da hast du den Schmelztiegel, und wie die Seife der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen, das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Also das geht um diese Gerichtssituation, von der auch Petrus redet offensichtlich. Und dass wir sozusagen um des Gerichtes willen von Gott auch geläutert werden, gereinigt werden. Das heißt, wenn Gott sagt, jetzt schauen wir uns das mal genauer an, dann will er vielleicht auch sehen, was jetzt wirklich an uns dran ist, an unserer Nachfolge. Und vielleicht werden wir da auch auf die Probe gestellt. Das sind keine Dinge, die wir lieben, weil es der Bequemlichkeit des Lebens, die wir gern haben und mit Freuden akzeptieren, entgegensteht.
Ja.
Auf der anderen Seite, das Leid an sich, das müssen wir auch sagen, ist keine Tugend. So im Sinne, wer mehr leidet, ist tugendhafter. Mhm. Wenn es um einen Gradmesser geht, dann würde Jesus eher den Gradmesser der Liebe anwenden und sagen, wer am meisten liebt, dem ist am meisten vergeben worden. Nicht? Er sagt nicht, wer am meisten leidet, dem wird am meisten vergeben. Mhm. Sondern die Gleichung ist andersrum. Wer am meisten liebt, dem ist am meisten vergeben worden. Mhm. Und darum ist die Gleichung so quasi, wenn du jetzt leidest, dann bist du tugendhafter als der, der nicht leidet. Das ist eine Verirrung. Diese Verirrung gibt es im Christentum.
Da denke ich an 1. Korinther 13, wo Paulus ganz klar ausführt, selbst wenn jemand sein Leib, sein Leben hingibt, aber hat die Liebe nicht, so ist es ihm nichts nütze. Mhm. Da wird das ganz deutlich gemacht, nicht die Menge des Leides, sondern die Geisteshaltung, mit der wir durch Leid, aber auch durch eine glückliche Zeit hindurchgehen. Mhm. Die ist es, die vor Gott wertvoll ist. Würdet ihr sagen, dass man einem Schmelztiegel auch entgehen kann? Dass es möglich wäre, diesem Feuer, von dem hier die Rede ist, zu entgehen, indem man von vornherein, sage ich mal, die richtige Geisteshaltung hat, Tugendhaftigkeit einfach so eng mit Gott geht, dass es für ihn gar nicht notwendig wird, Leid über uns zu bringen, um unseren Charakter zu verfeinern.
Das impliziert ja, dass Gott Leid absichtlich über uns bringt, um unseren Charakter zu formen. Also man, das tut er nicht, wenn wir bei ihm sind natürlich. Und vielleicht tut er das auch nicht, wenn wir nicht bei ihm sind, aber er benutzt es noch einmal. Ich sehe da mehr das, dass wir nicht überrascht werden sollen, was hier ist. Ich meine, der Kontext ist ja hier Petrus, Christenverfolgung in Rom, könnte man denken. Das ist ja die Zeit gegen Ende seines Lebens. Da ist schon einiges los, was wir gar nicht mehr so spüren heute. Und schon die Frage aufkommt, muss uns das denn treffen? In dem Sinne antwortet er hier, schau da mal, das Gericht fängt bei uns an. Ja. Wir erleiden das jetzt. Aber wie wird es werden, wenn dann das Gericht Gottes über die Welt kommt? Sind wir da nicht froh, dass wir diese Sachen durchlitten haben für ihn? Dann sind wir alle glücklich wahrscheinlich, dass wir nur das erleiden mussten und auf seiner Seite sind. Ich glaube, er stellt uns hier so vor die Wahl. Was willst du denn lieber?
Geht es vielleicht auch um Pädagogik? So im Sinne von, wenn es dich dann schon trifft, dann begegne dem mit dieser Grundhaltung, indem du es aus der Hand Gottes annimmst. Das ist ja auch ein Thema, nicht? David sagt einmal, als es um Strafe geht, lieber will er in die Hände Gottes fallen, als in die Hände von Menschen. Können wir das Leid aus der Hand Gottes annehmen? Aber das ist ein sehr theoretischer Gedanke, das gebe ich zu. Die Menschen, die es dann wirklich trifft, ich glaube, die machen einen Prozess durch, bevor sie das so sehen können. Das ist jetzt nicht so, dich trifft irgendein Leid, irgendein Umstand, der dich schwer beschäftigt und dann sagst du sofort, ja, das nehme ich aus der Hand Gottes dankbar an. Das ist ja nicht deine erste Reaktion. Das ist ja quasi ein Reifungsprozess, der dich dann so weit führt, dass du sagst, vielleicht schon ein bisschen abgeklärt, naja, das war zwar schlimm, aber es hat mich auch weitergebracht. Aber da braucht es etwas. Das ist nicht die natürliche Reaktion. Und ich bin da ganz bei dir, Martin, wir sollten auf keinen Fall die Idee haben, dass der liebe Gott so eine Art Leitpeitsche hat, die er über alle verhängt. Nicht? Und wo er dann uns alle zu Paaren treibt und da müssen wir alle durch. Auf der anderen Seite, es gibt schon auch diese Weissagungen über Trübsal. Nicht? Mhm. Trübsal.
Und das ist mehr so denke ich auch an, Entschuldigung. Gerade eine Zufügung dazu ist ja mehr so dann so die große geopolitisch-religiöse Lage, wenn Verfolgung von außen kommt. Ja. Was wir jetzt hier mehr haben, ist so das persönliche Leben und mein Gang mit Gott. Ja. Ob da Leid vermeidbar ist. Es gibt natürlich Dinge, die sind auch prophetisch vorhergesagt, die werden so kommen, was diesen ganzen großen Kampf auf dieser Welt angeht. Aber das persönliche Leid, ja, inwieweit, ich glaube, das ist eine wichtige Frage für uns immer wieder, inwieweit bin ich selbst Auslöser gewesen, inwieweit kann ich präventiv etwas tun, dass es für Gott gar nicht notwendig wird, das Feuer etwas heißer zu drehen. Ja? Bitte, Martin.
Ich denke jetzt in dem Zusammenhang an Hebräer 5, 8 und 9. Wir hatten das auch letzte Woche erwähnt, Carsten, das habe ich mitgehört. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Also jetzt könnte ich ja sagen, also Gottes Sohn ist der Letzte, der etwas dazulernen müsste. Mhm. Gott müsste als Letzten ihm irgendwie Leid zufügen. Und wir sind uns einig, Gott fügt Christus kein Leid zu. Das geschieht. Ja? Und trotzdem ist da ein Element drin, was ihn nicht stutzig macht. Er hat gehorsam gelernt und da wird sogar noch das Wort vollendet verwendet. Er ist vollendet worden dabei. Also wenn Jesus durch das durchgeht, dann würde ich eher sagen, ich stelle fest, dass Menschen, die durch tiefes Leid gehen und das bewältigen mit Gottes Hilfe, weil sein Stecken und Stab sie tröstet, dass diese Leute eine Erfahrung machen, von der würde ich jetzt fast sagen, Leute, die das nicht erlebt haben, können das gar nicht. nacherleben und nachempfinden. Und man sagt ja, Leid ist vielleicht etwas, was die Seele am stärksten formt, eine christliche Seele. Leid formt die Seele. Geht es auch ohne das? Das ist eine schwierige Frage, finde ich, weil Leid ja nie beabsichtigt war von Gott. Aber ich stelle einfach fest, Menschen, die durch tiefes Leid gehen und bei Gott bleiben, denen zolle ich Bewunderung. Und die haben eine Erfahrung, die würde ich mir wünschen, die Sicherheit würde ich mir wünschen, aber die geht vielleicht nur dann, wenn ich auch durch solch ein Leid gehen müsste.
Ja, in dem Zusammenhang, was hältst du von dem Wort des Salomo, Prediger Kapitel 1, wo er sagt, wo viel Weisheit ist, alter Luthertext, da ist viel Grämens. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. Nach dem Wort holt man Luft, oder?
Das zeigt in jedem Fall die enge Verbindung. Wenn ich wirklich weise werden will, bedeutet das, es ist kein Zuckerschlecken. Da kommen dann einfach Täler des Todesschattens. Da kommen Situationen, Erfahrungen, die kann ich nicht durch Bücherwissen ausgleichen. Die muss ich durchlebt haben.
Aber vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, René, auf deine Frage auch. Kann ich auch Leid vermeiden? Ja. Es gibt eben nicht nur dieses Leid, was jetzt auch einfach von Gott kommt oder unverschuldet, sondern Petrus zählt ja hier Dinge auf. Sagt er praktisch, man kann ja auch leiden als Mörder, Dieb und so weiter und sich dadurch Dinge selber einbrocken und das müssen wir nicht. Ja, ich muss nicht Drogen nehmen, ja, ich werde mir dadurch Leid einbrocken, aber das ist völlig unnötig. Ja, das muss ich nicht machen. Also das heißt, ich habe einen Teil mit Sicherheit schon selber in der Hand, aber ich muss auch wissen, ich lebe hier in einer Welt der Sünde und eines sündigen Systems, da werde ich Leid auch nicht völlig aus dem Weg gehen können. Ich kann auch alles richtig machen, in Anführungszeichen, es kann mich trotzdem irgendwo treffen.
Trotzdem sein.
Ja.
Ich denke da auch, vielleicht kam euch der Gedanke auch schon an ein ganz besonderes Gebet in der Bibel. Im ersten Chronikerbüchern, in den Genealogien, wird plötzlich ein Mann erwähnt, von dem wir sonst nichts wissen. Jabez. Von Jabez ist die Rede, das Gebet des Jabez. Er bittet darum, dass Gott sein Gebiet erweitert, ihn also segnet, reicher werden lässt und allen Schaden von seinem Haus fernhält. Und wir hören einfach, dass der Herr es kommen lässt. Punkt. Wir wissen nichts über diesen Mann. Wir wissen nicht, warum Gott dieses Gebet, diese Bitte so gewährt. Es ist aber einfach da. Und das sagt mir schon, ist so ein Hoffnungsschimmer inmitten dieser Genealogien, die sonst eher so trocken technisch sind. Da war ein Mann, der hat so ein Vertrauen in Gott gesetzt. Der hat einfach mal gewagt zu sagen, Herr, ich will einfach ein gutes Leben haben. Und Gott geht darauf ein. Dem entnehme ich, dass Gott gerne segnet und gerne Leid fernhält. Aber es wird halt nicht immer möglich sein. Und bei Jabez, er scheint so gestaltet gewesen zu sein von seinem Charakter, war es offenbar möglich. Ich würde gerne mal zurückkommen zu diesem Text in 1. Petrus 4. Noch ein letzter Gedanke dazu. Wir hatten auch den Vers 19 gelesen. In Vers 19 heißt es, 1. Petrus 4, Vers 19, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Mich würde interessieren, wie ihr das hier versteht, diese Verbindung zwischen Leiden, sich Gott anbefehlen und Gutes tun. Das ist ein neuer Gedanke, der hier plötzlich reingebracht wird. Könnt ihr mir den Zusammenhang erklären? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ich glaube, er schließt da an Kapitel 3, 17. Das ist ja so ein bisschen, wo er da auch herkommt. Kapitel 1 hat das auch schon ähnlich, aber da ist am deutlichsten, es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Carsten, du hast vorher Diebstahl, Mord und so erwähnt, das waren die bösen Taten. Also leiden um guter Tate willen. Und wenn du leidest, dann mach Gutes. Das gehört irgendwie zusammen. Du lässt dich nicht durchs Leid erdrücken, um zu sagen, so, jetzt ist mir alles egal, ne? Hat ja nichts gebracht, ich habe Gott nachgefolgt und aus und vorbei. Sondern irgendwie hat man den Eindruck, der Leid soll uns dazu führen, umso mehr Gutes zu tun.
Oder vielleicht auch das Gute tun hilft uns leichter, durch das Leid durchzugehen, weil nicht mehr der Fokus voll auf das Leid ist. Kann vielleicht auch eine Hilfe sein. Ne?
Johannes in seinem Evangelium schildert ja die Antwort Jesu. Da fragen die Jünger beim blindgeborenen Johannes 9 nicht, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Und Jesus antwortet und sagt, niemand hat gesündigt, sondern er ist blind geboren, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Das bedeutet für mich, wenn wir Leid begegnen, alles Leid, dem wir begegnen, ist ein Appell zum Gutes tun. Dass wir sozusagen in Erscheinung treten als solche, die das Leid bekämpfen, die den Menschen, die Leid haben, helfen. Alles Leid ist dazu da, dass die Liebe Gottes offenbart werden kann, wenn es denn schon einen Sinn haben soll. So würde ich dann sagen, wenn es denn schon einen Sinn haben soll. Denn das ist ja wohl klar, dass wenn da nicht die Sünde wäre, wenn da nicht die Krankheit wäre, wenn da nicht der Tod wäre, ja, woher käme dann das Leid? Nicht? Also das Paradies hat kein Leid. Und von daher ist Leid nur so zu beantworten, dass wir Gutes tun dem, der leidet.
Ich möchte noch etwas weitergehen. Im nächsten Kapitel, 1. Petrus 5, Verse 8 bis 10, sehen wir etwas mehr, wer eigentlich dahinter steckt. Martin, würdest du lesen? 1. Petrus 5, Verse 8 bis 10, bitte.
Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen.
Dankeschön. Das Trostwort nehme ich hier Vers 10. Es ist eine kurze Zeit, aber die Herrlichkeit, die Stärke, die wir dadurch gewinnen, wird ewig sein. Jetzt hätte ich folgende Frage an euch. In Vers 8 hören wir, es ist der Widersacher, der Teufel. Er wird als ein brüllender Löwe beschrieben, der hungrig umhergeht und sucht, wen er verschlinge. Eben sprachen wir darüber, dass das Leid eine göttliche Absicht erfüllt. Könnte man dann hier, ich formuliere provokant, sagen, dass Gott und Satan zusammenarbeiten? Gott lässt etwas zu, Satan führt es aus, Gott gewinnt am Ende, weil er durch dieses Leid etwas Positives im Charakter bewirkt?
Hiob könnte man so verstehen, wenn man wollte. Sehr provokativ. Ja.
Ja. Es geht in die andere Richtung, nicht? Der, der an Gott anhängt, dem kann nicht mal das Leid was anhaben. Nicht? Der wird immer etwas finden, was gut ist. Selbst im Leid wird er etwas finden, was gut ist. Aber nicht wegen des Leides, weil das Leid an sich gut ist, sondern weil er mit seinem Gott so verbunden ist, dass am Ende alles gut ist.
Er scheint Gott der zu sein, der diese allmächtigen Möglichkeiten hat und sagt, okay, wenn das Leid jetzt daherkommt, dann machen wir das so und so, ne? Und aus Gottes Sicht heraus kann er mit dem arbeiten, was der Satan ihm liefert und kann noch das Gute daraus machen. Also ich glaube nicht, dass Satan mit Gott zusammenarbeitet, das auf keinen Fall. Aber Gott arbeitet mit dem, was Satan sich ausdenkt, auch. Mhm. Und bezieht es in seine Möglichkeiten mit ein, um daraus eben das Beste zu machen.
Das beste Beispiel ist ja das Kreuz. Ja, Satan hat wirklich versucht, alle Dämonen aufzuhetzen eben, ja, und um den Sohn Gottes zu vernichten. Und gerade dadurch hat Gott den größten Sieg in der Geschichte des Universums errungen.
Das ist ein perfektes Beispiel, weil das eben in höchster Weise zeigt, Satan ist derjenige, der durch das Leid, das er bringt, letztlich seine eigene Niederlage sich zufügt. Und Gott triumphiert. Und womit klar wird, wenn das in so einer extremen Situation schon so ist, wie viel mehr wird das in alltäglichen Situationen so sein? Wo etwas für uns negativ und Leid bedeutet, ist es eigentlich ein Triumph Gottes, den man vielleicht im ersten Moment nicht wahrnimmt. Wie die Apostel, ja, die Jünger. Sie haben gelitten. Sie haben zutiefst gelitten. Alles ist zerbrochen, worauf sie ihre Hoffnung gegründet haben. Dann kommt die Auferstehung und sie haben ein bisschen Hoffnungsschimmer, aber immer noch nicht verstanden, was los ist. Es braucht 40 Tage der Erklärung von Jesus und dann nochmal 10 Tage warten mit Gebet, bis zu Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wird, damit sie endlich verstehen, was das Ganze sollte. Und auf einmal bricht sich dann ungeheure Kraftbahn, weil sie wissen, das Ganze war ein einzigartiger Triumph. Kann man dann sagen, nehmen wir das mal so für gegeben, dass alles Leid in unserem Leben in jedem Fall auch zur Verherrlichung Gottes dient? Selbst wenn unser böser Nachbar uns einfach nur Böses will? Wir haben nichts verschuldet? Können wir alles aus Gottes Hand nehmen?
Ja, werden da jetzt nicht Dinge vermischt? Ich meine, Ungerechtigkeit, die uns von Menschen kommt, es gibt kein Gebot, dass wir das einfach hinnehmen sollen. Also das würde ich jetzt so gerade nicht sagen wollen. Aber dass die Menschen uns beobachten. Wer hat das vorhin gesagt von euch? Wenn ich sehe, dass jemand durch Leid geht und doch bei Gott bleibt, das nötigt ihm Respekt ab. Und darum geht es, nicht? Dass wenn wir dann eben fertig werden mit der Sache, weil wir an Gott bleiben und was wir den Menschen rundherum sagen mit unserer Reaktion, nämlich, dass egal was uns passiert, nicht, wie es der Psalmist sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand, nicht? Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde und so. Das gibt ein starkes Zeugnis, nicht? Und da werden die Menschen sehen, ja, das ist einer, der lässt sich nicht abbringen von seinem Gott, nicht? Im Prinzip, das Hiob-Beispiel ist ja auch so eines, nicht? Auf der anderen Seite, wenn die Leute meinen, sie können mit uns tun, was sie wollen, ist vielleicht schon ein bisschen Gegenwehr angesagt und den Leuten auch klarzumachen, na, nur weil wir Christen sind und weil wir viel Geduld haben und weil wir mit Gott gehen wollen, bedeutet das nicht, dass wir freiwillig sind für jeden Verbrecher. Das wäre ein Missverständnis.
Ich glaube, wir stellen uns oft die Frage so indirekt, wo kommt denn das Leid her? Das beschäftigt uns doch die ganze Zeit. Mir gefällt das, Heinz, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, in die Richtung, es ist doch viel wichtiger, auch Rebecca hat das gesagt, na, wir alle haben das gesagt, im Leid zu leben und Gott zu verherrlichen durch das, wie ich denke, rede und was ich anderen tue. Und dass man sich im Leid auf diese Frage konzentriert, auf eine praktische Frage und nicht die philosophische Frage versucht zu beantworten, die wir eh wahrscheinlich so einfach nicht beantworten können, sondern dass wir uns einfach dran, ja, was das Leben uns spielt, ist dann ein Kartenset, mit dem muss ich spielen. Und die Frage ist die entscheidende, wie spielst du damit? Darum ging es ja letztlich auch Satan, Gott, mit dem Beispiel hier. Wie wird er jetzt spielen? Weniger die Frage, warum ruft er Gott an und so weiter, sondern er hielt fest an Gott. Und das honoriert Gott am Ende, trotz all seiner schwierigen Fragen.
Also gerade wenn ich mir Hiob ansehe, finde ich es tröstlich, dass deutlich wird, einerseits klar, Gott lässt Satan hier einen enormen Spielraum und man fragt sich vielleicht, warum. Die Frage stellt sich Hiob auch ganz eindringlich, Gott, warum lässt du das zu? Aber was ich tröstlich finde ist, Satan muss eben erst fragen. Er erscheint gleich zweimal vor Gott und ohne Gottes Genehmigung geht halt gar nichts. Weshalb ich mir als Christ schon sagen darf und mich immer trösten darf, und wenn es nur um den streitsüchtigen Nachbarn oder was auch immer geht, das würde mir nicht begegnen, wenn Gott nicht gesagt hätte, ich lasse diese Herausforderung jetzt zu. Egal, wie da eine gescheite Reaktion darauf ist. Die Reaktion mag auch sein, dass ich vielleicht auch mal anfange, ernst mit diesem Mann zu sprechen und zu sagen, du, hey, das und das ist nicht in Ordnung. Das mag auch eine angemessene Reaktion sein. Aber ich bin der festen Überzeugung, es gibt nichts, was uns trifft, was nicht vorher an Gott vorbei musste. Ich formuliere es mal in der Art. Und dann ist es letztlich ganz egal, ob Gott selbst sagte, es ist jetzt mal Zeit dafür oder ob ich vielleicht eher sage, ah, das ist jetzt eine Mischung von verschiedenen vielleicht geopolitischen Agenten, die jetzt gerade zusammenkommen und ich bin leider mittendrin, dass jetzt hier gerade, sagen wir, extrem Krieg ausgebrochen ist, was auch immer. Ich bin der Überzeugung, dass wir da alles aus Gottes Hand nehmen können. Ich möchte mit euch noch einen Vers lesen, bevor unsere Zeit schon wieder vorüber ist. Jeremia 9, Vers 6. Gehen wir ins Alte Testament. Jeremia 9, Vers 6. Da würde ich dich bitten, Carsten, das zu lesen.
Jeremia 9, Vers 6. Darum spricht der Herr Zebaoth, siehe, ich will sie schmelzen und prüfen, denn was soll ich sonst tun, wenn ich ansehe die Tochter meines Volks?
Das klingt schon so ein wenig, ja fast nach Resignation. Es ist so die Verzweiflung. Was kann ich noch tun? Jetzt muss dieser Schmelztiegel kommen. Ich möchte hier gerne einen Vers vorlesen, der in der Lektion gekommen ist. Es ist von Oswald Chambers, My Utmost for His Highest. Und er schreibt Folgendes. Ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Wenn der Geist Gottes dir ein Wort des Herrn in den Sinn bringt, das dich verletzt, kannst du sicher sein, dass es etwas in dir gibt, das er so verletzen will, dass es stirbt. Wiederhole nochmal, wenn der Geist Gottes dir ein Wort des Herrn in den Sinn bringt, das dich verletzt, kannst du sicher sein, dass es etwas in dir gibt, das er so verletzen will, dass es stirbt. Würdet ihr das unterschreiben?
Also ich mag Oswald Chambers und liebe sein Andachtsbuch, das da zusammengestellt ist. Von daher, ja, er hat da einen Punkt. Gott kann durch Leid Schmelztiegel, Prüfofen, Schlacke entfernen, auch in meinem Leben. Ich bin mir nur nicht immer sicher, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ist das Gott, der das so immer tut, wenn man dann drin ist. So schließe ich mich so an den Anfang, wo ich gesagt habe, so nach 10 Jahren später schaut man zurück und findet sich auch Positives dabei. Ist das dann immer so? Oder ist die Komplexität des Lebens einfach so schwierig manches Mal, dass man einfach nur in der Situation seine Seele Gott anbefehlen muss? Was kann ich denn sonst machen? Und hoffen, dass er es weiß. Ohne dass ich sagen würde, lieber Gott, das hast du mir jetzt aus einem bestimmten Grund. Was war der Grund? Vielleicht finde ich auch nichts.
Also vielleicht ist nichts da, von dem ich sagen muss, das will er jetzt gerade bei mir töten. Das sollte ich aufgeben, das sollte ich locker lassen.
Ja.
Okay. Also da krampfhaft was zu suchen, einen Sinn zu suchen, das kann manchmal wirklich in die Irre führen. Das Buch Hiob zeigt einfach, dass die Realität komplexer ist, als wir sie gerne haben wollen würden. Ja, die Freunde haben ihre einfachen technischen Antworten. Sie sagen, wir wissen, was der Grund ist für dein Leiden. Beheb diesen Grund, dein Leiden wird weggehen. Und wir als Leser erfahren einfach mehr. Wir schauen hinter die Kulissen, wir sehen, da gibt es einen großen Kampf. Das Wort Satan kommt nach Kapitel 2 im Buch Hiob nicht mehr vor. Ja, also das heißt, weder Hiob noch die Freunde haben Satan auf der Agenda. Und von dem her müssen ihre Schlussfolgerungen ja falsch sein. Gut, klar, wir haben Satan schon auch. Wir wissen, es gibt einen großen Kampf. Aber wie das alles so im Einzelnen abläuft hinter den Kulissen, da sind wir begrenzt.
Ja.
Und deswegen müssen wir auch vorsichtig sein, davor schnell irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen und sagen, das ist jetzt der Grund, das müssen wir vielleicht verändern oder jemand anders muss das so oder so machen, dann wird sein Leid einfach weggehen. Da glaube ich, da ist Zurückhaltung und Demut auch angesagt.
Das finde ich gerade bei Hiob so spannend. Gott begegnet ihm ja auch persönlich, aber er gibt ihm trotzdem keine Antwort. Die einzige Antwort ist, lass dir genügen meine Perfektion. Er spricht über die Natur und wie wunderbar er alles gemacht hat. Und das muss Hiob genügen. Gott macht keine Fehler, aber er hat ihm nicht erklärt, warum es so kommt. Mich tröstet da auch, wenn einem so Leid trifft und man sich fragt, warum muss das jetzt gerade so sein? Das hat doch keinen Sinn. Und man erkennt vielleicht auch mit Abstand keinen Sinn in einer Sache. Finde ich es tröstlich, die Worte bei Ellen White, denn Christus kommt bald, wird das so berichtet, wenn wir am Ende dann vor Jesus stehen und er uns zum Baum des Lebens führt, dass er uns dort, also in einer der ersten Begegnungen, nicht lange aufgeschoben, sondern am Anfang gleich sagen wird, warum Dinge in unserem Leben so verlaufen sind, wie sie verlaufen sind. Und all das, was für uns ein einziges Durcheinander war, eine einzige Verwirrung, wird er dort aufklären. Es ist wichtig, dass wir es verstehen, aber wir müssen wohl zur Kenntnis nehmen, auf dieser Erde, solange wir hier sind, bleibt vieles ungelöst. Da müssen wir uns einfach an Gottes Perfektion und dem Festhalten, im Glauben daran genügen lassen.
Ich habe den Eindruck, das Rätsel ist nicht, dass wir denken müssten, Gott fügt uns was zu. Das Rätsel, das wir nicht lösen können, ist, warum lässt Gott es zu? Ich glaube, der Agierende ist in jedem Fall das Böse. Das ist so wie, ich habe gerade jetzt wieder eine Geschichte gelesen oder besprochen. Da kommt, Ellen White hat eine Vision, soll das aufschreiben und plötzlich stirbt sie fast. Nicht? Und dann kommt die Aussage, ja, der Teufel hat versucht, sie umzubringen. Genau. Und sie wird wieder gesund, weil sie an Gott festhält. Sie schreibt das Buch, das wird nachher die Erstauflage des großen Kampfs. Und wenn sie fertig ist mit dem Buch, dann ist sie wieder ganz gesund, denn Gott stärkt sie. Das ist ja alles schön, aber die für mich unbeantwortbare Frage ist, ja, kann der liebe Gott dem Teufel nicht von Anfang an ein Tätschen geben und Ruhe ist? Also genau. Das ist das, was wir nicht lösen können. Und da müssen wir sagen, lieber Gott, all das soll uns aber nicht abhalten, dir zu vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Und dann verabschieden wir uns von all diesen Regeldingen, die wir da vielleicht aufzustellen versucht wären, nicht, wenn wir versuchen, auf alles eine Antwort zu finden. Es gibt vielleicht keine, die wir geben können.
Wir müssen zum Abschluss kommen zeitlich. Wir haben in den Text Jeremia 9, Vers 6 gelesen, wo es um diesen Schmelztiegel geht. Das Zitat von Oswald Chambers, dass dann auch wohl, wenn Gott das bringt, etwas da ist, was er wirklich töten will, was er verändern möchte. In diesem Vers bringt Gott zum Ausdruck, dass ihm leider nichts anderes übrig bleibt als der Schmelztiegel. Mich würde interessieren, wenn das so die Ultima Ratio Gottes ist. Nur eine kurze Brainstorming, wir haben nicht mehr viel Zeit. Was gibt es denn abgesehen von dem Schmelztiegel? Welche Register zieht denn Gott, bevor die Hitze des Gefechts, das Feuer kommt, bevor er das zulässt? Welche Mittel hat er denn sonst?
glaubt an den Propheten.
Das, was die Propheten sagen, ermahnende Worte, ja? Mhm.
Oder? Ja, das Wort, also folgst du nach Gottes Wort, muss nicht nur ein Prophet sein, einfach ja, folgst du dem, was ich sage.
Ja.
Oder auch Ermahnung durch Brüder, Schwestern, ja, in der Gemeinde.
Auch das, ganz genau, ja. Also das Wort, sei es jetzt das Wort Gottes, wie wir es vorliegen haben, Propheten, die gesandt werden, wie wir es zum Beispiel in den Zeugnissen von Schwester Weid haben, aber auch die Geschwister in der Gemeinde, die was sagen. Natürlich auch die Erfahrungen im Leben. Ich glaube, bevor Gott uns durch schwierige Erfahrungen und tiefe Täler gehen lässt, kommt erstmal so eine sanfte Mulde. Ja, da geht es erstmal so langsam los und er sagt, du, da und da sei mal ein bisschen vorsichtig. Durch ein freundliches Wort, durch einen netten Brief, vielleicht auch einfach mal durch einen Blick von jemandem, wo klar wird, oh, da hast du dich gerade daneben benommen. Und wenn ich es wieder tue, wird es halt ernster. Und tue ich es wieder, wird es noch ernster. Und irgendwann steht das Feuer an, um die Schlacke zu entfernen. Also hat Gott natürlich in seiner unbegrenzten Kreativität eine Menge Möglichkeiten. Und wenn wir uns das hier so ansehen, scheint der Schmelztiegel schon das zu sein, was er uns gerne ersparen möchte, wenn wir es ihm leichter machen. Ich möchte mit einem Gedanken schließen, den wir in den Schriften von Ellen White vorfinden, in frühe Schriften, berichtet sie von einer Vision, die sie hatte, wo es um den Kelch des Leides geht. Und sie sagt, dieser Kelch des Leides wird Gottes Volk gegeben. Das Volk muss noch viel lernen. Und dann haben die, die es trifft, die Wahl, den Kelch anzunehmen, dankbar und mit Geduld, oder ihn abzulehnen. Und sie beschreibt, was Gott tut, wenn er abgelehnt wird. Und sie sagt, wird er abgelehnt, kommt ein anderer Kelch. Der wird noch bitterer sein. Wird er wieder abgelehnt, kommt der dritte. Der wird noch bitterer sein. Wie kann man den süßer machen? Wie kann man dafür sorgen, dass nur einer kommt?
Lernen, was zu lernen ist.
Indem man ganz genau seine Lektion lernt und einfach dankbar den Kelch aus Gottes Hand annimmt. Es über sich ergehen lässt und sich dann freut, man hat seine Lektion gelernt. Man muss es nicht, wie beim Nachhilfelehrer, immer wieder und immer wieder machen. Ich wünsche uns und auch euch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, dass wir unsere Lektionen schnell lernen, dass wir einfach dann auch durch sind damit und uns freuen können an dem Frieden, der in der Regel nach schwierigen Prüfungen kommt. Wir wollen noch beten zum Abschluss. Lieber Heinz, darf ich dich bitten?
Unser treuer Vater, wir danken dir, dass wir dich als den kennen, der uns im Leben bewahrt, der unser Leben führt, der uns die Ziele zeigt, die wir verfolgen sollen, der in deinem Wort, Herr, uns so nahe bist. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du dich unser annimmst, denn wir alle sind in irgendeiner Form dem Leid ausgesetzt. Manchmal gibt es Fragen, die wir nicht beantworten können. Herr, lass uns nicht verzweifeln. Lass uns an dir festhalten im Vertrauen, Herr, dass du da bist und dass du uns durchträgst und wo wir nichts mehr sehen, dass wir doch wissen, dass du uns umarmst. So segne uns, gib uns Kraft, gib uns auch Klarheit im Denken, gib, dass wir erkennen, wohin du uns führen willst und dass wir deine Hand auch dankbar annehmen. Amen.
Amen. Amen.